Jedenfalls bleibt er in einem Punkt stur. Er besteht darauf, das Knie nicht zu beugen, bis sein Erbe zu ihm zurückgekehrt ist.
»Ist dieser Erbe in unserer Hand?« fragte Sir Harris.
»Vermutlich befindet er sich in Harrenhall, falls er noch lebt. Gregor Clegane hat ihn gefangen genommen.«
Der Berg verfuhr nicht immer sanft mit seinen Gefangenen, nicht einmal mit solchen, die ein gutes Lösegeld wert waren.
»Sollte er tot sein, werden wir Lord Manderley vermutlich die Köpfe derjenigen schicken müssen, die ihn umgebracht haben, zusammen mit unserem tiefsten Bedauern.«
»Wenn sich ein Prinz von Dorne mit einem einzigen Kopf zufrieden gab, sollte ein ganzer Sack voller Köpfe für einen fetten Nordmann, der sich in Seehundfell hüllte, überaus angemessen sein.«
»Wird Lord Stannis nicht ebenfalls versuchen, die Loyalität von White Harbor zu gewinnen?« fragte Großmeister Pucelle. »Oh, das hat er längst versucht. Lord Manderley hat seinen Brief an uns weitergeleitet und ihm mit Ausflüchten geantwortet. Stannis verlangt von White Harbor Schwerter und Silber, und dafür bietet er, nun ja, nichts.«
Eines Tages musste sie eine Kerze für den Fremden anzünden, der Renly geholt und Stannis übrig gelassen hatte. Hätte es sich andersherum verhalten, wäre ihr Leben deutlich schwieriger.
»Heute Morgen ist ein weiterer Vogel eingetroffen. Stannis hat seinen Zwiebelschmuggler losgeschickt, um mit White Harbor zu verhandeln. Manderley hat den Kerl in eine Zelle gesperrt. Er fragt, was er mit ihm anstellen soll.«
»Er soll ihn herschicken, damit wir ihn befragen können«, schlug Lord Meriwether vor. »Der Mann weiß vielleicht eine Menge, das für uns von Wert sein könnte.«
»Lasst ihn sterben«, meinte Qyburn. »Sein Tod wäre eine Lektion für den Norden, damit man dort weiß, wie mit Verrätern verfahren wird.« »Das sehe ich allerdings genauso«, stimmte die Königin zu. »Ich habe Lord Manderley angewiesen, ihm unverzüglich den Kopf abzuschlagen. Damit dürfte jede Möglichkeit ausgeräumt sein, dass White Harbor Stannis unterstützt.«
»Stannis wird eine neue Hand brauchen«, merkte Orane Waters kichernd an.
»Vielleicht den Rübenritter.«
»Den Rübenritter?« fragte Sir Harris verwirrt. »Wer ist dieser Mann? Ich habe noch nie von ihm gehört.«
Waters antwortete nicht, sondern verdrehte nur die Augen.
»Und falls sich Lord Manderley weigert?« wollte Meriwether wissen. »Das wird er nicht wagen. Der Kopf des Zwiebelritters ist die Münze, mit der er das Leben seines Sohnes kauft«, Cersei lächelte. »Der fette Narr mag den Starks auf seine Weise treu gewesen sein, doch nachdem die Wölfe von Winterfell ausgelöscht sind...«
»Euer Gnaden haben Lady Sansa vergessen«, warf Pucelle ein.
Die Königin fuhr auf.
»Diese kleine Wölfin habe ich ganz bestimmt nicht vergessen.«
Sie weigerte sich, den Namen des Mädchens auszusprechen.
»Ich hätte sie in die schwarzen Zellen werfen sollen, als Tochter eines Verräters, doch stattdessen habe ich sie an meinem Hof aufgenommen. Sie hat unter meinem Dach gelebt und mit meinen Kindern gespielt. Ich habe sie genährt, gekleidet und versucht, diesem dummen Menschenkind ein wenig Wissen über die Welt zu vermitteln. Und wie hat sie mir diese Güte gedankt? Sie hat dem Mörder meines Sohnes geholfen. Wenn wir den Gnomen finden, finden wir auch Lady Sansa. Sie ist nicht tot. Aber ehe ich mit ihr fertig bin, das verspreche ich euch, wird sie Gebete zum Fremden schicken und ihn um seinen Kuss anflehen.«
Darauf folgte betretenes Schweigen.
»Haben Sie Ihre Zungen verschluckt?«
dachte Cersei gereizt.
Es war genug, um sich zu fragen, warum sie sich überhaupt mit einem Rat abgab.
»In jedem Fall«, fuhr die Königin fort, »ist Lord Eddards jüngere Tochter bei Lord Bolton, und er wird sie mit seinem Sohn Ramsay vermählen, sobald Maud Cailin gefallen ist.«
Solange das Mädchen seine Rolle spielte, um seinen Anspruch auf Winterfell zu untermauern, würde sich keiner der Boltons viel darum scheren, dass es eigentlich der Spross irgendeines Burschen und lediglich von Littlefinger herausgeputzt worden war.
»Wenn der Norden einen Stark braucht, geben wir ihm einen.«
Sie ließ sich von Lord Meriwether den Becher neu füllen.
»Auf der Mauer hat sich indes ein weiteres Problem ergeben. Die Brüder der Nachtwache haben den Verstand verloren und Ned Starks Bastard zu ihrem Lord Commander gewählt.
»Snow heißt der Junge«, sagte Pucelle, was wenig dienlich war.
»Ich habe ihn einmal kurz in Winterfell gesehen«, sagte die Königin, »obwohl die Starks ihr Bestes getan haben, um ihn zu verstecken. Er sieht seinem Vater sehr ähnlich.«
Die unehelichen Kinder ihres Gemahls sahen ihrem Vater ebenfalls sehr ähnlich, allerdings hatte Robert wenigstens die Schicklichkeit besessen, sie ihr nicht unter die Augen kommen zu lassen. Einmal nach dieser leidigen Sache mit der Katze hatte er herumgelärmt, dass er irgendeine uneheliche Tochter an den Hof holen wolle.
»Tut, was ihr wollt«, hatte sie zu ihm gesagt. »Aber ihr könntet herausfinden, dass die Stadt kein gesunder Ort für ein heranwachsendes Mädchen ist.«
Der Bluterguss, den sie sich damit eingehandelt hatte, war nur schwer vor James zu verbergen gewesen, doch sie hatte nichts mehr von dem Bastardmädchen gehört. Caitlin Tully war eine Maus, sonst hätte sie diesen Jon Snow noch in der Wiege erstickt. Stattdessen hat sie mir die Drecksarbeit hinterlassen.
»Snow teilt Lord Eddards Vorliebe für Verrat«, sagte sie. »Der Vater hätte Stannis das Reich gegeben. Der Sohn überlässt ihm Ländereien und Burgen.«
»Der Nachtwache ist es verboten, in einem Krieg innerhalb der Sieben Königslande Partei zu ergreifen«, erinnerte Pucelle die Anwesenden.
»Seit tausenden von Jahren sind die schwarzen Brüder dieser Tradition treu. Bis jetzt«, meinte Cersei. »Der Bastard hat uns geschrieben, die Nachtwache würde keine Partei ergreifen, doch seine Taten strafen ihn Lügen. Er hat Stannis Unterkunft und Verpflegung gewährt, und dennoch maßt er sich an, uns um Waffen und Männer zu bitten.«
»Ein Skandal«, empörte sich Lord Meriwether. »Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Nachtwache Lord Stannis anschließt.« »Wir müssen diesen Snow zum Verräter und Rebellen erklären«, stimmte Sir Harris Swift zu. »Die schwarzen Brüder sollen ihn seines Amtes entheben.«
Großmeister Pucelle nickte nachdenklich.
»Ich würde vorschlagen, wir setzen Castle Black davon in Kenntnis, dass wir keine Männer mehr schicken, solange Snow diesen Posten innehat.«
»Unsere neuen Dromonen brauchten Ruderer«, sagte Orane Waters. »Weisen wir die Lords an, dass sie ihre Wilderer und Diebe fortan zu mir anstatt zur Mauer senden.«
Qyburn beugte sich lächelnd vor. »Die Nachtwache verteidigt uns gegen Snarks und Grumpkins. Milords, ich finde, wir müssen den tapferen schwarzen Brüdern helfen.«
Cersei blickte ihn scharf an.
»Worauf wollt ihr hinaus?«
»Auf Folgendes«, fuhr Qyburn fort. »Seit Jahren bittet die Nachtwache um Männer«,